Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Heute ist mal wieder ein junger Kollege, kann man glaube ich noch sagen, im Vergleich zu uns am Start.
Naja, ich glaube, im Vergleich zu uns sind sie ziemlich alle jung, würde ich fast sagen. Also im Vergleich zu dir, Karl-Heinz, sind sie alle jung. Ja, auf jeden Fall deutlich jünger als du, das können wir festhalten. Und ich habe mich besonders darauf gefreut, lieber Felix, wir haben uns ja jetzt die letzte Woche gesehen. Ja, Felix Moll ist heute bei uns zu Gast. Aber Felix, glaube, du kannst dich am besten vorstellen. Ja, sag doch mal kurz, wer du bist, was du so machst, ja, und genau, mit welchen Dingen du dich so beschäftigst.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei dem coolen Format jetzt auch mal mit dabei sein kann und gerade über die Einladung von euch zwei. Mein Name ist Felix Moll. Ich bin Dachdecker und Bauklempnermeister. Ich bin der Geschäftsführer der Moll Bedachung und Bauklempnerei. Die habe ich von meinem Vater übernommen. Ich bin sehr untriebig. Ich habe neben dem Dachdeckerbetrieb auch noch ein Startup gemeinsam mit meiner Schwester, wo wir mit Sensorik experimentieren. Und ich mache natürlich extrem viel ehrenamtlich. Das ist mein großes Hobby. Also ich bin im Landesvorstand bei uns vom Landesverband Nordrhein. Ich bin der Gildevorsitzende. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende bei uns vom Berufsbildungswerk vom Deutschen Dachdeckerhandwerk. Ich bin im Vorstand von den Handwerksjunioren in Düsseldorf und versuche da eigentlich, mich überall mit einzubringen. Und ja, stellvertretender Obermeister bei uns von der Innung bin ich auch noch. Das heißt, ich habe eine ganze Menge, natürlich, ich sag mal, ähnlich wie ihr zwei, aber habe eine ganze Menge, was ich da auch noch ehrenamtlich mache, weil ich mir mal sage, ich möchte da nicht meckern, sondern ich möchte was mit bewegen und will da auch irgendwo ein bisschen die Zukunft mitgestalten.
Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, weil ich habe auch vor kurzem erst mit einem Kollegen gesprochen, der auch eigentlich sehr aktiv ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, warum bist du eigentlich nicht ehrenamtlich tätig? Sagte, ah, weiß er nicht, hat er keine Zeit dafür und man muss da immer irgendwo hinfahren oder so. Erstens stimmt das so nicht und zweitens finde ich extrem schade, ja. Und Michael, ich habe immer gedacht, wir machen viel, ja, aber wir sehen die jungen Kollegen, die kommen direkt hinterher, ja, die stehen uns nichts nach. Das freut mich sehr, Felix, ja, wir laufen uns ja auch irgendwie immer ständig über den Weg. Es gibt ja auch immer Veranstaltungen, wo man sich sieht oder dann verfolgt man sich auf den sozialen Medien, da sprechen wir ja nachher auch noch ein bisschen drüber. Bevor wir so ganz tief ins Thema einsteigen, wird mich und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuschauer mal interessieren. Lass uns mal kurz bei dem Dachdeckerbetrieb bleiben. Ich weiß, es gibt eine Schwester, ich weiß, es ist ein Familienbetrieb. Wir sprechen ja nachher auch noch über einen tollen Film, den ihr gedreht habt. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr von eurer Firma. Sind deine Eltern noch mit an Bord? Wann habt ihr übernommen? Wie sieht es momentan bei euch aus? So, was beschäftigt ihr an Mitarbeitern und wie seid ihr strategisch ausgerichtet? Neubau, Privatkunden oder was macht ihr so? Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über deine Firma.
Sehr gerne. Mein Opa war auch schon Dachdecker. Mein Vater hat den Betrieb 1980 gegründet. Und im Jahr 2012, nachdem ich dann in Main war, mein Dachdecker und mein Bauklempnermeister gemacht habe, habe ich dann auch direkt mit 22 Jahren den Betrieb übernommen. Damals mit 5 Mitarbeitern, habe auch die ersten Jahre dann immer noch mit auf dem Dach gestanden. Mein Vater ist selber öffentlich bestellter Sachverständiger, hat sich halt auch sehr auf seine Gutachtertätigkeit spezialisiert und ich war halt von Anfang an damals noch gemeinsam mit meiner Mutter für den Betrieb zuständig und habe mich da wirklich dann mit Leib und Seele hereingehangen. Hab am Anfang sehr viel Stress gehabt mit unseren Prozessen, mit der ganzen Organisation. Wir hatten einen sehr großen Kundenstamm ausgelegt auf Privatkundschaft. Ja, inzwischen, dann ist auch irgendwann meine Mutter abgelöst worden durch meine Frau im Büro. Ich habe, ja, ich sag mal, meine rechte Hand gefunden. Ich habe einen Meister mit bei mir im Büro, der mich da wirklich jetzt seit Jahren im Wachstum tatkräftig unterstützt. Und ich sage mal, ohne dieses Backup beziehungsweise ohne die Kollegen und auch die Familie dahinter wäre das natürlich so alles gar nicht machbar. Aber inzwischen sind wir bei 43 Mitarbeitern. Wir möchten natürlich gerne noch weiter wachsen. Wir beschäftigen uns jetzt eigentlich tagtäglich mit Strukturen. Also zuletzt ist mein Schwager noch mit, der ist auch ein Dachdeckermeister in Main gemacht, ist jetzt noch zurück bei uns ins Unternehmen gekommen. Und ist jetzt hier nochmal eine große Bereicherung bei uns im Büro. Und ja, wir haben uns ausgelegt auf Privatkundschaft. Das ist natürlich auch mal sehr speziell, weil Privatkundschaft natürlich doch immer von der ganzen Ausrichtung, Umsetzung sehr anspruchsvoll ist. Also wir müssen sehr viele Angebote schreiben, extrem viele Rechnungen. Wir haben eine separate Reparaturabteilung bei uns im Unternehmen gegründet, die wir auch extrem gut auch im Innendienst besetzt haben mit dem Arno. der einen ganz tollen Job macht. Und wir haben beispielsweise 8 Mitarbeiter nur draußen, also 4 Teams mit je 2 Mitarbeitern, die nur Reparaturarbeiten fahren. Kleinstreparaturen, Abdichtungen, Notabdichtungen, Tagesbaustellen. Und der Rest unserer Mitarbeiter ist eigentlich überwiegend im Bereich von energetischen Sanierungen im Bestand. Wir haben halt für uns festgestellt, dass wir, seitdem wir halt auch klare Strukturen haben und da auch etwas bessere Prozesse aufgebaut haben, dass wir diese Prozesse natürlich auch gerne auch von der Zeitplanung her so durchsetzen. Und wir haben halt für uns gemerkt, dass wir im Bereich von Neubauten, gerade wenn wir mit Architekten zusammenarbeiten, unsere Zeitplanung so nicht durchsetzen können. Also es ist ja oftmals so, Neubau ist geplant für Februar, wann wird es nachher tatsächlich realisiert? Entweder im Januar, was meistens nicht der Fall ist, sondern dann eher irgendwie auf einmal im April oder im Mai, wenn schon ganz andere Bauvorhaben geplant sind. Und das ist für uns in meiner Zeitplanung einfach nicht zu realisieren. Und deswegen machen wir eigentlich so gut wie keine Neubauten. Also mal ganz, ganz selten ausgewählte Kunden, die wir dann auch irgendwo privat vielleicht ganz gut kennen. Aber sonst machen wir wirklich nur Bestandssanierungen, die wir selber komplett koordinieren und planen können, damit wir einfach von unseren Prozessen her sauber arbeiten können.
Das hört sich sehr spannend an. Ja, seid ihr ganz schön gewachsen in den letzten paar Jahren. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich kann mich noch erinnern, als wir uns, weißt du, noch in Berlin getroffen haben bei der Tech in Constructions, damals noch mit deiner Schwester, mit der Anne. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und das war ja so eine, der ist ja so eine Digitalisierungsmesse, ja, mit lauter Start-ups. Und das war echt schön. Ja, war eine coole Zeit. Wir haben viel Spaß gehabt dabei. Und jetzt baue ich so ein bisschen die Brücke. Und du hast ja jetzt ein eigenes Start-up gegründet und da sind wir ja auch jetzt schon wieder im Geschäft und wieder im Gespräch, wenn es darum geht, dass wir eure Messtechnik einbauen in, ja, zumindest mal haben wir so geplant, in Modelle, um Daten bei unter PV-Anlagen zu bekommen. Erzähl doch mal so ein bisschen was darüber. Was hast du da gemacht? Wie hat sich das, ja, entwickelt? Wie war so die Intention? Wie kamst denn du darauf, dich mit sowas zu beschäftigen als Dachdecker und Klempnermeister?
Also, ich sag mal, bei uns hört natürlich der Job nicht am Küchentisch und nicht nach Feierabend auf. Das heißt, auch in der Familie beschäftigen wir uns natürlich auch nach Feierabend am Wochenende sehr intensiv damit. Wir wollten immer schon mehr wissen, was unterm Dach eigentlich los ist. Also wir sprechen über regensicher, über regendicht, wir sprechen über Temperaturbeständigkeiten von Zusatzmaßnahmen, also unterspannbaren, unterdeckbaren etc. Und wir haben es halt oftmals erlebt, auch bei uns im Sachverständigenwesen, dass teilweise die Zusatzmaßnahmen unter der Dacheindeckung thermisch zerstört sind nach wenigen Jahren. Und da haben wir einfach gesagt, wir brauchen da einfach mehr Daten. Wir müssen wissen oder wir möchten wissen, was ist unter den Dächern los? Wann ist so ein Dach überhaupt regensicher? Wann kommt überhaupt Wasser rein? Wie viel Wasser kommt eigentlich rein? Wo kommt es rein? Und deswegen haben wir angefangen, vor einigen Jahren mit Sensorik zu experimentieren. Also es fing damals an mit rezessiven Messungen. Also wir haben Kurzschlussmessungen gemacht. Dann haben wir uns irgendwann zur kapazitiven Messung entwickelt. Inzwischen haben wir jetzt mal einen Blumenstrauß von verschiedenen Sensoren, die wir entwickelt haben und die wir jetzt über ein Bussystem dann miteinander verbinden können. Wir haben eine intelligente Anschlusseinheit, wo wir uns natürlich immer gesagt haben, Plug and Play. Also wir sind Dachdecker, wir sind Handwerker, wir sind keine Elektrotechnikingenieure. Das heißt, wir wollen ein System, womit wir Daten sammeln können, was aber einfach von mir oder meinen Kollegen auf der Baustelle zusammengesteckt werden kann im Niedrigstrombereich. Das muss ich autark versorgen, weil jeder kennt es. Wenn ich jetzt wieder ein anderes Unternehmen, also einen Elektrobetrieb dazu brauche, um eine Stromversorgung irgendwo sicherzustellen, das ist wieder alles sehr aufwendig, Zeitplanung etc. Wenn ich irgendwo mit einem WLAN beispielsweise arbeite, um die Daten zu übermitteln, dann muss ich immer wieder die Daten vom Kunden haben. Vielleicht ist das WLAN dann auf dem Dach nicht ausreichend. Da muss man wieder Netzwerkverstärker einbauen. All solche Themen, da haben wir uns sehr mit auseinandergesetzt und haben jetzt wirklich ein Plug-and-Play-System entwickelt, womit wir eine Leckageortung vom Dach durchführen können. Also wir können messen. Wir haben uns jetzt erstmal aufs Steildach fokussiert und haben halt dann weitere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren etc., mit denen wir dann wirklich Rückschlüsse schließen können. Ist das Dach dicht oder ist es trocken? Und diese Daten werden dann autark direkt an uns übermittelt. Wir haben eine autarke Stromversorgung, sodass es halt auch wirklich ja, Plug and Play einfach nachgerüstet werden kann und wir schnellstmöglich möglichst viele Daten von den Dächern sammeln.
Dass ihr das selbst merkt, bevor es jemand anderes merkt.
Richtig,
Im
genau.
besten Fall. Ja, es ist tatsächlich so, wir sind ja darauf angewiesen, was uns die Hersteller für Produkte liefern. Und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die wissen es ja teilweise selber nicht, weil sie sehr neu sind und Wir sind ja in einem sehr schnelllebigen Markt, mittlerweile auch im Dachdeckerhandwerk angelangt. Insofern ist das schon der richtige Ansatz, dass wir möglichst viele bauphysikalische Informationen haben, bevor irgendeiner ja auf die Idee kommt und unsere Dächer auseinander nimmt und dann vielleicht dumme Fragen stellt oder irgendwas passiert, was dann vielleicht auch wirtschaftlich sehr, ja, sehr schmerzhaft sein kann. Das finde ich schon eine gute Idee.
Ja, uns war halt wichtig, die Daten müssen bei uns im Dachdeckerhandwerk bleiben. Das heißt, wir möchten halt auch wirklich dann eng mit dem Zentralverband zusammenarbeiten, möchten halt dann unsere Daten, die wir gesammelt haben, für unsere Fachausschüsse zur Verfügung stellen, damit wir einfach bei uns für unser Dachdeckerhandwerk aus unserem Handwerk selber wissenschaftlich arbeiten können. Also wir möchten eine wissenschaftliche Grundlage schaffen, womit wir zukünftig dann auch wirklich die Dachaufbauten und die Produkte besser bewerten können.
Sehr gut.
Schon sehr, sehr cool. Also ich finde auch, wir kommen ja in so eine Zeit, wo wir über moderne Dächer nachdenken müssen. Wir haben mittlerweile viel Technik mit Solaranlagen und wir müssen auch gucken, dass wir wieder günstiger bauen. Gerade im Sanierungsbereich sind die Preise ja sehr stark gestiegen. Und ich denke, alles, was man dazu macht, um mehr Informationen zu bekommen, das besser zu machen, vielleicht auch mal wieder ein Stück weit günstiger zu machen, das ist schon sehr sinnvoll. Das hat sich jetzt aber gefühlt nur nach Steildach angehört, oder?
Ja, also ich muss ganz klar sagen, es gibt schon sehr gute Systemlösungen im Flachdach. Da hat ein Kollege von uns, der Christoph Schendel, ja ein schönes System, was er hier bei uns in Deutschland vertreibt. Das sind dann Punktsensoren. Im Flachdach ist es natürlich immer so, man muss natürlich unten auf die Dampfbremse oder Dampfsperre. Das heißt, es geht eigentlich meistens mit einer energetischen Sanierung einher oder mit einem Neuaufbau. Oder wenn man jetzt diese Punktsensoren verarbeitet, dann kann man an ihren einzelnen Stellen positionieren. Nur wie gesagt, da gibt es schon sehr gute Ansätze und deswegen haben wir auch gesagt, der Kundenkreis, den ich hauptsächlich bediene und der Bereich, der mich auch ehrlich gesagt am meisten interessiert, ist das Steildach. Und deswegen haben wir da jetzt gesagt, also unser System kann natürlich auch, diese Bänder können natürlich auch im Flachdach eingesetzt werden, keine Frage. Aber der Fokus liegt jetzt im ersten Moment erstmal auf dem Steildach.
Das ist eine coole Geschichte. Hast du mit Christoph mal gesprochen wegen KI-Auswertung oder macht ihr das auch schon? Weil das Coole beim Christoph Schendelheim-System im Flachdach finde ich, dass die halt auch so viele Dächer über KI miteinander vergleichen und dann da auch die versuchen, die Auswertung noch ein bisschen besser zu machen.
Ja, also auch bei uns ist es so, dass wir diese Datenmengen, die wir bekommen, also wir haben halt in einem Dach, je nachdem, wie viele Sensoren wir einbauen, aber teilweise 20 bis 50 Sensoren, Einzelsensoren, wo wir Daten übermittelt bekommen. Und wir können natürlich einstellen, ob wir die minütlich im 5-Minuten-Takt oder im Stundentakt erhalten wollen. Und da kommt natürlich eine riesen Datenflut zusammen. Und diese Daten, die kann man auch wirklich nur noch mit KI auswerten. Also wir haben am Anfang natürlich versucht, das Ganze über Excel-Tabellen und Excel-Sheets durchzuführen, aber das ist nahezu unmöglich. Und damit man halt wirklich zum einen mal die Dächer miteinander vergleichen kann, aber auch die einzelnen Sensoren miteinander vergleichen kann, sind wir da also auch auf KI-Programme angewiesen.
Schon spannend. Also vor allem finde ich es cool, dass das mit dem ZVDH macht, weil wir haben ja auch in unseren Gremien schon drüber gesprochen, dass wir auch da eine Weiterentwicklung wollen, ja, und dass die Technik das auch erfordert. Hört sich cool an. Wir sind gespannt und werden das verfolgen. Du kannst uns ja mal vielleicht noch ein, zwei Links geben in unsere Shownotes zum Thema, dass wir die auch noch. Überhaupt werden wir alles, über was wir heute mit Felix sprechen, in unseren Shownotes auch als Link erwähnen, sodass ihr da auch nachschauen könnt. Ich wollte trotzdem noch mal ein Punkt zurückspringen vorhin, weil mich das so interessiert hat. Und zwar möchte ich nochmal, bevor wir mit den weiteren Fragen dann voranschreiten, zu dem Thema Reparaturen kommen. Viele unserer Kollegen Felix, mich nicht eingeschlossen, sagen, ah, lass mich doch mit Reparaturen in Frieden. Ist ja ganz furchtbar. Es macht ja nur Arbeit. Wer will denn sowas? Die wollen gar nicht diese intensive Beratung mit Privatkunden haben. Ich fand es immer cool, ja, in unserer Firma, mein Nachfolger macht das auch. Ich fand Reparaturen immer vorteilhaft und ich fand es auch immer schwierig, mich zeitlich nach Architekten zu richten oder auch dann inhaltlich nach dem, was Architekten ausschreiben. Wie siehst denn du das Thema Reparaturen? Braucht man eigentlich heute nicht mehr oder warum macht ihr so gern? Was funktioniert bei euch besser?
Also man kann keine bessere Werbung haben als eine Reparaturarbeit. Also wir haben unglaublich viele Sanierungen und auch Folgearbeiten, die wir über die Reparaturarbeiten akquirieren. Und ich denke, dass, also wir haben extrem viele Anfragen für energetische Sanierungen. Und wenn wir das halt zurückverfolgen, ist halt oftmals, dass wir dann irgendwo bei den Nachbarn oder im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwo eine Reparatur gemacht haben, wo wir dann auch zuverlässig und schnell hingefahren sind. Und wir kennen das alle, dass uns das aus unserem Tagesgeschäft immer sehr aus dem Konzept bringt. Also ich weiß noch früher, als ich selber mit auf dem Dach gestanden habe, dann kommen irgendwo zwischendurch die Anrufe rein mit den Reparaturen. Man hat eh schon vielleicht Mitarbeiter krank oder zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Kapazitäten. Man muss dann halt irgendwie noch schauen, dass man abends nach Feierabend, am nächsten Tag, wenn man auf dem Weg zur eigentlichen Baustelle oder am Wochenende an einem Samstag dann irgendwie die Reparaturarbeiten noch hinterher schiebt. Und wir haben aber immer gemerkt, dass das bei uns, dass wir extrem viele Reparaturarbeiten haben und haben dann angefangen, eine Reparaturabteilung da aufzubauen. Wir haben jetzt inzwischen, ich sage mal, 1,5 Personen. Also wir haben unsere Backoffice-Kraft, die da sehr gut mit unterstützt, die Sam. Und wie gesagt, der Arno. Der Arno kümmert sich um die Angebotserstellung bis hin zur Rechnungsstellung, die Terminierung, das Ablegen aller Daten, die ganze Vorbereitung, hat eigentlich diesen kompletten Prozess hinter sich. Und das ist, also ich muss sagen, entspannter kann es gar nicht sein. Also das ist auch eine unserer besten Abteilungen. Wir rechnen das eigentlich fast alles zum genauen Stundennachweis ab. Das heißt, wir haben auch keine Sorgen, dass wir uns irgendwo verkalkulieren. Wir kriegen unsere Arbeiten immer sauber bezahlt. Und die ganzen Folgeaufträge, die wir dadurch generieren, die sind auf jeden Fall als Reparaturgeschäft durchaus wert und ist schon sehr lohnenswert.
Michael, das ist das typische Best-Practice-Beispiel für klare Kundenkommunikation, oder?
Ja, das ist sehr gut, wenn man das so hinbekommt. Und dann kann man das ja auch machen, so wie ihr das jetzt auch strukturiert mit 4 Teams, ja, mit 8 Mitarbeitern und dann Backoffice-Kraft und ein Disponent und jemand, der die Orga macht, dann ist das ja okay. Und dann ist das mit Sicherheit auch eine sehr wirtschaftliche Abteilung, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du jede Stunde bezahlt bekommst. Aber wenn du das so wie die meisten, ich sag jetzt mal so stiefmütterlich mitmachst und sich das eigentlich an deinem Hauptgeschäft, ja, hindert an der Sanierung und du deine Mitarbeiter morgens oder abends noch vorbeijagen musst oder am Samstag, so wie es bei sehr vielen und bei uns auch ist, ja, dann ist es irgendwann uninteressant und vor allen Dingen, wenn du dann danach wieder lauter unangenehme Anrufe bekommst und weil man sich wieder darüber aufregt, ja, weil 75 Euro Rechnungen viel zu hoch wären und 60 würden auch reichen. Also da muss ich ehrlich sagen, wenn dann irgendwann die Opportunitätskosten so hoch sind, dass die Rechnungserstellung und der ganze Prozess teurer ist wie der Ertrag, dann macht es keinen Sinn. Und so ist das bei uns auch. Wir haben einmal in der Woche haben wir so einen Putz- und Flicktag, da hauen wir Reparaturen weg und wenn ein Kunde so lange warten will, und dann ist das okay, aber ansonsten sind wir da raus? Ja, wir haben uns tatsächlich nur auf energetische Sanierungen spezialisiert. Aber das ist Geschmackssache.
Ja, ich hab's auch immer gern gemacht. Also wir hatten auch immer zwei Teams für die Sanierung, Steildach, Flachdach und dann ein Team, ein Zwei-Mann-Team, was eigentlich immer Reparaturen gemacht hat. Also kein so Tag, sondern auch eher so strukturiert. Aber, und das frage ich daher auch den Felix, bei uns war es halt auch relativ einfach, weil wir in einer sehr begrenzten räumlichen Nähe arbeiten. Das heißt, wir haben so gut wie keine Fahrzeiten gehabt. Und das macht es natürlich einfach. Und ich habe immer gern diese Sachen angenommen. Und das Thema mit Stundenverrechnungssätzen bei Reparaturen, das hatten wir nie, weil es hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber ganz ehrlich, ich habe mir jede Reparatur vorher angeschaut. Und eben weil wir jetzt keine Fahrzeiten hatten und habe für jede Reparatur ein Angebot gemacht. Ich habe ja online gearbeitet. Das heißt, meistens war es wirklich so, ich war auf dem Dach, bin dann runtergekommen ins Auto und es ging direkt ein vorgefertigtes Angebot raus mit einer groben Schätzung für die Reparatur. Wir haben das gar nicht gehabt mit diesen Diskussionen über die Stundensätze. Und wie macht ihr das jetzt, Felix?
Das
Habt ihr
ist
auch, was habt ihr so für eine Reichweite, wo ihr euch bewegt?
also wir versuchen eigentlich immer um den Kirchturm zu arbeiten, haben aber natürlich auch dann teils Bauherren, die dann irgendwo auch mal in den Großstädten, also jetzt gerade bei uns hier in Düsseldorf, Neuss, gut, Mönchengladbach ist natürlich direkt noch nebenan. Aber wir versuchen natürlich auch immer die Fahrzeit begrenzt zu halten. Und wenn, muss es halt klar kommuniziert werden. Also wir haben auch schon mal Kunden, wenn die Objekte etwas weiter weg haben und da soll eine Reparatur oder eine Wartung dran gemacht werden. Dann sind wir da ganz transparent. Die Fahrzeit muss natürlich dann auch ganz normal als Arbeitszeit mit bezahlt werden. Beginn ist bei unserem Lager, Ende ist bei unserem Lager und dann muss der Kunde selber für sich entscheiden, ob er das Ganze bezahlen möchte oder nicht. Wir gucken halt auch, dass wir immer Kostenschätzungen abgeben, dass wir zumindest dem Kunden immer eine gute, also eine klare Richtung vorgeben. Und wie gesagt, toi toi toi, also dadurch, dass wir hier bei uns im Ballungsgebiet natürlich extrem viele Reparaturanfragen haben, ist das für uns, da wir eine ganze Abteilung damit auslasten können, schon ja durchaus lukrativ.
Ja.
Ja, ist doch cool. Also wichtig ist doch, glaube ich, nur, dass man ein Konzept hat, dass man eine Strategie hat und wenn das so funktioniert und ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das A lukrativ ist und B ins Einfallstor für größere Sanierungen dann ist. Kommen wir mal zu dem Thema Marketing. Ja, mich würde mal so deine Meinung hören. Wie siehst du das? Wo gehört Marketing hin? Gehört das in die Hände einer Agentur oder soll das der Betrieb, am besten der Unternehmer, ja, als kühle Figur nach außen sichtbar selbst machen? Wie siehst du das? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber trotzdem, vielleicht kennt dich nicht jeder unserer Zuhörer.
Ja, also ich bin Dachdecker, deswegen ist für mich ganz klar, das Marketing gehört in die Hände meiner Schwester. Also meine Schwester Anne, da muss ich jetzt dazu sagen, habe ich das große Glück. Die ist jetzt auch gerade dabei, sich im Bereich Marketing selbstständig zu machen. Also da muss ich jetzt leider noch mal ein bisschen familiäre Werbung machen. Kann ich sehr empfehlen. Also die im Bereich KI und Marketing extrem fit. Die hat unsere Homepage erstellt. Die arbeitet aber auch dadurch, dass die natürlich im Betrieb groß geworden ist. Kennt die ganzen Prozesse bei uns im Dachdeckerhandwerk und ist jetzt gerade auch bei mir damit beschäftigt, die Homepage wieder etwas zu bearbeiten, immer einen Mehrwert zu schaffen. Ich meine, Michael, deine Homepage ist ja natürlich auch das absolute Paradebeispiel, die einen richtigen Mehrwert für den Kunden liefert. Aber das ganze Social Media dahinter. Also ich drehe natürlich sehr viele Videos. Ja, das macht mir inzwischen auch richtig Spaß. Aber wir haben dann eine Gruppe, wo ich dann jeden Tag meine Videos hochlade. Also ich muss mir halt eingestehen, ich wüsste nicht mal, wie ich das auf TikTok oder Instagram oder sowas hochlade. Ich gucke mir mal gerne meine Videos an, keine Frage. Aber das wird halt dann wirklich immer von meiner Schwester bearbeitet. Es wird halt alles ganz genau festgelegt. Und also wir hatten noch eine Zeit lang noch mal ein anderes Videografenteam mit dabei, die uns halt auch noch mal ein bisschen unterstützt haben, meiner Schwester damit zugeliefert haben. Und da denke ich halt schon, also es muss halt jeder für sich selber entscheiden, aber es ist halt sehr, sehr zeitaufwendig. Man vertut sich da halt ganz oft, also gerade wenn man regelmäßig posten möchte, gerade wenn man halt irgendwie das Ganze auch so ein bisschen mit einem Mehrwert bringen möchte. Man muss halt schauen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Will ich Kunden damit gewinnen? Möchte ich vielleicht Mitarbeiter gewinnen? Möchte ich Einblicke in den Betrieb geben? Das muss man natürlich schon alles ganz genau festlegen. Man muss sich eine klare Strategie hinter dem Ganzen erarbeiten. Und da ist meine Empfehlung halt schon immer dahin, dass man das Ganze outsourced, also entweder dann zu einer vernünftigen Agentur oder vielleicht auch irgendwo im Familienbekanntenkreis oder auch im eigenen Unternehmen, wenn man da jemanden hat. Es gibt ja viele auch jüngere Leute, die sich auch teilweise da mit Videoschnitt etc. extrem auskennen, vielleicht auch selber eigene gute Accounts haben. Es gibt ja auch bei uns Dachdecker, die Mitarbeiter haben, die da sehr gute Accounts haben mit sehr viel Reichweite. Und da sollte man einfach schauen, dass man sich da Unterstützung dazu holt.
Wie kommst du jetzt, du machst ja relativ viel Videos, und wie kommst du jetzt auf die Idee, oder sagt dir das Anne hier, du musst mal ein Video jetzt mal irgendwie von der Kamineinfassung drehen, von einer verknorzten PV-Anlage, die du irgendwo siehst, oder machst du das selbst, kommst du selbst auf die Idee?
Also, ich bin ja eigentlich immer überwiegend im Büro und schaue natürlich, dass mein Unternehmen dann von hier aus auch sauber gesteuert bekomme und bin relativ wenig auf den Baustellen. Wenn ich dann aber auf der Baustelle bin, dann gucke ich mir natürlich erstmal die ganzen Arbeiten von uns an, überprüfe alles, gebe meinen Mitarbeitern vielleicht ein paar hilfreiche Tipps und dann im nächsten Step werden sofort die Videos gedreht. Also es ist halt immer ein bisschen davon abhängig, was haben wir gerade für Baustellen, was erlebe ich gerade, was sehe ich gerade und ich versuche natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Fehler, die wir da sehen, oder auch gerade, also ich möchte natürlich jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber ich versuche halt auch gerade immer Sachen dann zu beschreiben oder so, die wir vielleicht extra anders machen oder wo wir sehr darauf achten, von Fällen, die ich als Sachverständiger sehr oft erlebe, gerade auch im Bereich PV. Da wird ja aktuell leider ganz, ganz viel oder wurde jetzt in den letzten Monaten und Jahren natürlich teils sehr schlechte Arbeit abgeliefert und versucht da natürlich halt irgendwo auch so ein bisschen vorzubeugen und ich sag mal, unsere Dachdecker-Kollegen dann zu informieren.
Okay, also würdest du jetzt so als Tipp in die Kollegenrunde geben, Klabbern gehört zum Handwerk, seid sichtbar, macht was, entweder in-house oder extern, aber irgendwas müsst ihr auf jeden Fall tun, sonst ja, von nichts kommt niemand, weder Kunde noch Mitarbeiter.
Hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, genau. Also ich darf mich auf gar keinen Fall beschweren, wenn ich keinen Social Media bediene und keine Social Media Accounts habe, dass ich dann keine Bewerbung mehr erhalte. Also ich muss wirklich, mein Betrieb muss sichtbar sein für Kunden, für Bewerber, für potenzielle Auszubildende und da muss ich einfach auch die ganzen sozialen Medien bespielen. Also da geht für mich heutzutage gar kein Weg mehr dran vorbei.
Sehr gut. Ja, machst du ja auch vorbildlich, muss man sagen. Top.
Ja. Und den Tipp kann man eigentlich schon direkt hier weitergeben. So ein paar Videos selber kann man schon machen, aber wenn du es professionell machen willst, brauchst du einfach jemanden in deinem Umfeld, der dir sagt, wie es geht. Und wenn du vielleicht noch ein paar Euro ausgeben möchtest, sogar jemand, der auch das Ganze steuert, richtige Prozesse auch für Social Media aufbaut. Ich finde es mutig, auch über Technik zu sprechen an den Baustellen. Ja, das machst du ja. Ich denke mir, dass du da vielleicht auch Kunden begeisterst. Wie sieht es denn mit Shitstorms aus und so? Ich habe es jetzt noch nicht so wirklich bei dir gesehen. Ich bin immer wieder ganz verwundert. Ich mache ja auch viel auf TikTok, aber entweder gucke ich immer so böse, aber bei mir kommt relativ wenig, sage ich jetzt mal. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil manche sagen ja auch, ich poste nichts, kriege ich nur Ärger, ja.
Ja, also ich muss halt auch fair sagen, dass ich da nicht auf die ganzen Kommentare eingehe und auch vielleicht auch zum Selbstschutz lese ich mir, also kann ich mir da noch gar nicht alle durchlesen. Ich versuche natürlich schon, wenn uns dann Leute anschreiben oder so eine Info haben möchten, dass ich da immer sehr transparent zu unseren Kollegen bin, noch gerne Infos weitergebe und unterstütze und helfe. Ja, ich glaube, das ein oder andere Video war auch mal dabei, das haben wir dann auch vom Netz genommen. Also ich muss halt auch sagen, ich kontrolliere nicht jedes Video im Vorfeld. Ich habe da vollstes Verständnis oder vollstes Vertrauen. Auch für meine Schwester und die macht da einen ganz tollen Job. Aber teils sind halt auch dann irgendwie, wenn wir Reparaturarbeiten machen, mal Sachen dabei, wo dann ein Anschluss nicht zweilagig geschweißt wurde an der Garage oder so. Also nicht in einem Hoch, aber da war dann keine Escava mehr drunter. Da muss ich aber auch mal ganz klar sagen, ich bin natürlich auch als Sachverständiger mit meinen Angeboten und auch mit meiner Rechnungsstellung extrem hinterher. Und ich sichere mich da immer sehr ab. Also wenn man meine Angebote oder auch meine Rechnungen sehen würde, was ich alles an Bedenken im Vorfeld anmelde, bei uns ist alles schriftlich, wo ich mich halt auch teils wirklich freischreibe und ich halt auch oft einfach Sonderkonstruktionen baue, wo ich ganz transparent mit dem Kunden halt auch umgehe und das ihm ganz klar sage, dass wir hier eine Sonderkonstruktion außerhalb der anerkannten Regeln der Technik bauen. Und er das Ganze dann zustimmt oder auch so von mir haben möchte oder auf seinen Wunsch geschieht, dann machen wir es natürlich auch. Schwierig ist sowas natürlich dann, wenn es bei Social Media dann landet. Aber da bringen Sie mich auf einen guten Tipp, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir hatten halt ein, zwei Videos dabei, die halt wirklich ein paar Millionen Klicks hatten. Und die Videos haben uns auch die großen Followerzahlen gebracht.
Ja.
Also sind natürlich so ein paar Sachen, da bin ich auch froh, dass wir da, ich sag mal, am Anfang auch ein junges Videografenteam dabei hatten, die uns da unterstützt haben, die halt selber, oder einer noch selber Influencer war. Der da einen sehr guten, also er wusste einfach ganz genau, wie hat man die Videos zu schneiden, in welchen Sequenzen müssen die geschnitten werden. Und es gibt halt so ein paar kleine Sachen, wenn eine Zigarette zum Beispiel irgendwo auf dem Video zu sehen ist, dann wird sofort vom Algorithmus von Meta entfernt. Finde ich auch sehr gut. Aber es sind halt so ein paar kleine Tipps und Kniffe, wo man darauf achten sollte bei den Videos, damit die überhaupt erst viral gehen können. Das muss man, also das kann man natürlich auch alles im Internet dann recherchieren und lesen, aber das ist schon gut, wenn man da professionelle Hilfe hat.
Ja, das ist dann die Abkürzung, wie überall. Das ist de facto so. Aber weißt du, wo ich mich immer so aufrege, wenn meistens sind das ja dann Dachdecker, ja, die selbst so viel Dreck ja vor der Hütte liegen haben, die selbst kaum auf die Reihe kriegen, sich aber dann draufstürzen wie die Hyäne, wenn sie mal eine Kleinigkeit sehen. Aber man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir reden hier über, ja, wir reden über Baustellen, wir reden über ganz individuelle Projekte. Jedes Dach ist ein Unikum, da kann mir keiner erzählen. Und ich kenne die Regeln, ich kenne sie sehr, sehr gut, dass man jederzeit ja immer alles genauso macht, wie es im Lehrbuch steht. Das wäre wünschenswert, aber die Praxis sieht tatsächlich anders aus. Muss funktionieren am Ende des Tages und der Kunde muss zufrieden sein. Ich glaube, wenn man das schafft und Ende auch die Kohle kriegt, ist alles gut.
Ja, also man muss ja auch sagen, manchmal spielt man ja auch, ich mache das ja auch, ja, ich mache ja auch manchmal Videos, wo man denkt, hey, der ist Landesinnungsmeister, der kann doch keine solchen Videos machen, ja. Man probiert sich aus und geht an Grenzen, muss man auch mal sagen. Und ich finde es auch nicht schlimm, ja, ich finde es völlig in Ordnung, wenn es grenzwertig ist oder irgendwie jetzt gesellschaftliche Themen völlig überschneidet, das kann man natürlich nicht machen, ja. Also wenn ich daran denke, dieser eine Kollege da, ich glaube, es war in Ostdeutschland, der sich da so fremdenfeindlich geäußert hat in der Werbeanzeige, das geht natürlich negativ viral, das kannst du nicht machen, ja. Ich finde überhaupt dieses ehrliche, authentische Darstellen, also nicht diese Luftnummern, die es halt leider im Internet gibt, sondern wenn du einen coolen Betrieb hast, der gute Leistung zeigt, dann zeigt es doch, ja. Es spricht doch nichts dagegen, wenn du ein anständiger Typ bist. Wo ich mittlerweile in echt auch ein persönliches Problem damit habe, ist Leute, die eigentlich nur Geld saugen wollen, andere über den Tisch ziehen, fertig machen wollen. Da habe ich null Verständnis. Auch diese Art und Weise, Geld einzusammeln, indem man quasi über Leichen geht. Ich finde, es geht bei uns Handwerkern gar nicht. Wir sind doch anständige Menschen, ja. Ich finde, allein schon als Meister kannst du doch nicht irgendwelche krummen Dinge machen. Also das gehört sich schon. Aber finde ich spannend, ja, auch wie ihr das macht. Und damit kommen wir so langsam auch mal wieder ein anderes Thema, auch ein Lieblingsthema von mir, so in Richtung Innung, Verbände, Zentralverband. Man hat es ja schon ein bisschen gemerkt in dem, was du erzählt hast. Du bist da ganz tief drin. Warum machst du das, ja? Warum engagierst du dich in Innung, in den Verbänden?
Also, Das ist für mich eigentlich gar keine Frage, weil ich bin Dachdeckermeister und ich darf mein Handwerk ausführen. Ich habe eine ganz klare Spielregel. Ich habe die Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks anerkannt und wenn ich danach arbeite, dann, ich sag mal, bekomme ich zu 99, klar, wir schulden den Erfolg, aber wenn ich danach arbeite, habe ich eine klare Spielregel und daran kann ich mich von einem Kunden und von einem Sachverständiger bewerten lassen. Und wenn ich das so eingehalten habe, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich ein großes Anrecht auf meinen Werklohn habe. Wenn ich jetzt kein Innungsmitglied wäre, ja, also wir haben die Innungen, wir haben den Landesverband und wir haben den Zentralverband. Das heißt, wenn ich jetzt kein Innungsmitglied wäre und ich sage mal, die Innung gäbe es jetzt vielleicht gar nicht mehr, weil zu wenig Mitglieder da wären, weil ich meine, die Innung, der Zentralverband, unsere Landesverbände, das finanziert sich natürlich auch alles über meine Beiträge, die ich auch gerne bezahle. Aber dann habe ich auf einmal kein Fachregelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks mehr. Und was habe ich dann? Dann habe ich vielleicht noch eine DIN-Norm, eine VOB, aber in erster Linie habe ich dann die Hersteller. Und das ist im europäischen Ausland, in einigen Ländern ja schon Fakt. Da gibt es in dem Sinne kein Fachregelwerk, so wie es hier bei uns ist. Da gibt es nicht diese Handwerksinstitutionen. Und da ist es halt so, dass die Handwerker bei den Herstellern angestellt sind. Und diese Gefahr ist natürlich auch immer bei uns. Und für mich ist die Meisterpflicht ganz klar auch mit der Pflicht zum Beitrag der Innung verbunden. Also das ist für mich überhaupt keine Frage, ob mir eine Innung gefällt oder nicht gefällt, ob mir vielleicht jetzt irgendwie der Obermeister oder die Kollegen da drin nicht gefallen oder es ist vielleicht irgendwie mir die Vorträge nicht gefallen oder so. Das ist keine Ausrede dafür, dass ich kein Innungsmitglied sein sollte. Weil, wie gesagt, darüber finanzieren wir die Landesverbände und unseren Zentralverband und damit unsere Regelwerke. Also wir haben die Fachausschüsse, die unsere Regelwerke überarbeiten, erarbeiten und die bilden sich natürlich aus Mitgliedern aus den Landesverbänden, aus den Innungen. Das sind alles unsere Kollegen.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, die Berufsorganisation hat ja, sagen wir mal, schon zentrale Aufgaben. Du hast gesagt, das eine ist die Fachtechnik hier bei uns, die anerkannte Regel der Technik. Da sind wir Dachdecker auch schon einzigartig gegenüber anderen Gewerken. Es gibt kein Gewerk, also ich kenne zumindest keins, das so ein umfangreiches Regelwerk hat, das so umfänglich ist, wo alle Bereiche abgedeckt werden. Aber natürlich hat die Berufsorganisation noch andere Aufgaben, zum Beispiel die Berufsbildung, die Ausbildung, Weiterbildung, Tarif und so weiter. Das sind schon wertwichtige Aufgaben, die müssen gemacht werden. Und für mich ist so eine Innung, ist ein Unternehmerverband. Ja, das ist ein Unternehmernetzwerk. Und du hast es gesagt, die Innung ist ja im Prinzip, das ist ja eine Institution, aber am Ende wird die mit Leben gefüllt durch die Menschen, die darin sind. Und wenn da ein paar Chlore-Type dabei sind, dann macht das auch Spaß. Wenn da Vollpfosten dabei sind, dann macht es weniger Spaß. Ja, das ist einfach so. Aber es ist ja auch kein Selbstzweck. Am Ende geht es darum, dass man sich einbringt, ja, und vor allen Dingen nicht meckert, sondern sagt, hier, wir sind in der Lage, selbst was zu verändern. Und diese Möglichkeit haben wir, sich dann nachher hinzustellen an die Ecke und sagen, hier ist alles scheiße, läuft nicht und so. Und das ist doof, das ist doof. Dann muss man es selbst regeln. Die Möglichkeiten haben wir ja, bieten wir ja auch in der Berufsorganisation. Es wäre halt schön, wenn sich da noch mehr so einbringen würden, wie du das machst. Ja, weil das auch genau die richtige Einstellung sind. Du bist ja in so vielen Fachausschüssen. Ja, und du kriegst ja auch immer dann auch gute Informationen, weil du ja auch an dem Regelwerk mitgestaltest. Ja, das ist ja auch wichtig. Du läufst nicht hinterher, sondern du siehst genau, was passiert momentan. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel wert und das bringt dich auch unternehmerisch weiter, weil du einfach auch ein gutes Netzwerk hast und gute Leute, mit denen du da zusammenarbeiten kannst. Ja.
Man muss ja auch sagen, Michael, wir haben ja ein Nachfolgeproblem, weil wir in den nächsten 5 Jahren 125.000 Nachfolger brauchen, die nicht da sind. Wir haben aber auch einen Generationswechsel, der in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Ja, ich habe es bei mir gemerkt. Ich habe letztes Jahr meinen Betrieb verkauft. Sonst hätte ich es wahrscheinlich erst in 3, 4 Jahren gemacht. Aber ich sage mal, in den nächsten 5 Jahren werden auch viele bisherige Ehrenamtsträger wegfallen. Das muss man einfach so sehen, ja. Natürlich kann man das bis Ultimo machen, finde ich jetzt persönlich nicht gut, ja. Irgendwann sollte man gut sein. Deswegen brauchen wir auch junge Kolleginnen und Kollegen, die Bock auf Ehrenamt haben, ja. Das Thema Ehrenamtsakademie wollen wir jetzt angehen im Zentralverband. Da haben wir ja eine Richtung vorgegeben, in die es laufen soll. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich viele junge Menschen, so wie jetzt Felix, auch dazu
Ja,
bringen, aktiv zu werden, ja.
genau, aber es ist im Prinzip auch nach meinem Dafürhalten die Aufgabe von jedem Ehrenamtler für seinen Nachwuchs zu sorgen. Ja, und das ist wichtig. Wir müssen das auch nach innen und nach außen auch genauso kommunizieren und auch ausstrahlen. Ja, wenn wir
Ja.
nur meckern und sagen, es ist alles doof, ja, dann kommt auch keiner. Am Ende ist es ja auch Arbeit. Das muss man ja auch sagen. Du opferst ja auch deine Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie viele Tage du im Jahr unterwegs bist. Ich sehe das ja auch bei mir, Karl-Heinz, du siehst es bei dir. Aber wenn du am Ende zusammenrechnest und sagst, okay, Aufwand und Ertrag, dann hast du natürlich auch unheimlich viel mitgenommen. Also, ich sag
Ja.
mal,
Ja.
meine Freunde, meine besten Kumpels, die kommen alle aus dem Ehrenamt.
Ich glaube, man lernt, so wie du sagst, man lernt viel. Dann, was ich immer cool finde, ist ja, man kann über Grenzen sprechen. Ja, vor Ort hast du vielleicht in deiner eigenen Innung eher so eine Konkurrenzsituation, aber in Ausschüssen kannst du auch mal mit anderen Kollegen aus anderen Landesverbänden sprechen oder aus anderen Ortsteilen. Und dann bist du viel unbefangener, was das ganze Thema angeht. Und mit der Einsicht und dass du halt gut drauf sein solltest im Ehrenamt und nicht immer alles nur furchtbar finden. Das betrifft ja auch die Betriebe selbst. Felix zeigt ja, wie es besser geht. Ja, er macht
Ja.
Social Media, er zeigt einen tollen Betrieb. Ich sage ja auch immer, wenn ich über solche Dinge rede, wisst ihr, wenn du als Unternehmer immer eine Fresse hinziehst, warum sollen dann Leute bei dir arbeiten wollen? Wenn du immer nur erzählst, wie furchtbar schlimm alles ist, warum sollen dann Leute arbeiten wollen? Wenn du sagst, Handwerk ist ganz schlimm, warum soll jemand deinen Betrieb kaufen wollen? Ja, also da muss man wirklich mal anfangen, sein Mindset zu ändern, sonst funktioniert das nicht. Felix, lass uns mal noch drüber reden, bevor wir gleich mal noch über den ZVDH-Film reden, wie das dazu gekommen ist. Das interessiert mich sehr. Lass uns mal noch kurz über Nachfolge bzw. Ausbildung sprechen. Du bist ja auch im Bereich Ausbildung sehr tätig. Läuft das bei euch gut? Was macht ihr da so? Und wo glaubst du, wie kann man junge Menschen noch mehr ins Dachdeckerhandwerk reinbringen?
Also genau, da bin ich sehr glücklich, dass das bei uns inzwischen so extrem gut läuft. Also ich bin schon immer viel in die Schulen hier bei uns im Umkreis gegangen, mit unserem damaligen Lehrlingswart, der da auch wirklich immer tolle ehrenamtliche Leistung leistet hat, gemeinsam mit dem Lehrlingsverband.
Sag mal noch schnell, welcher Landesverband ihr seid.
Also ich bin im Landesverband Nordrhein.
Perfekt.
Genau. Und da bin ich halt hier schon immer durch die Schulen gegangen, habe meinen Beruf vorgestellt, habe genau gezeigt, erklärt, was wir machen und dadurch habe ich schon immer viele Anfragen für Azubis bekommen. Inzwischen habe ich einen unserer jungen Meister dazu motiviert, der sich auch sehr für die Nachwuchsförderung mit einsetzt und er ist jetzt auch hier bei uns in der Innung Lehrlingswart geworden. Dadurch, ja, er geht jetzt für uns in die Schulen und also macht jetzt auch für mich und natürlich auch für unsere Innung und für unsere Kollegen hier die Werbung. Wir sind da immer, also wir gehen natürlich in viele Schulen hier im ganzen Umkreis, die vielleicht auch nicht unser Einzugsgebiet sind. Und wenn wir jetzt irgendwo feststellen, dass wir dann irgendwo 5 Dörfer weiter in der Schule waren und wir werden da über junge Menschen angeschrieben, die halt gerne Ausbildung bei uns machen wollen, dann vermitteln wir die natürlich immer sehr gerne an Kollegen aus der Region oder aus dem Dorf und im direkten Umfeld. Also da schauen wir natürlich auch immer, dass wir das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, nach außen hin streuen. Wir haben dieses Jahr so viele Praktikanten wie noch nie. Also wir haben jetzt aktuell 5 Auszubildende, die jetzt im 1. August bei uns die Ausbildung anfangen. Und wir haben uns jetzt lange mit dem Thema Fachkräftemangel auseinandergesetzt. Auch wir würden natürlich gerne, die aktuelle Auftragslage gibt es natürlich her, den Betrieb noch gerne etwas ja, besser strukturieren und noch weiter wachsen. Aber finden natürlich auch hier in der Region, obwohl wir hier wirklich Ballungsgebiet sind, inzwischen sehr schlecht Mitarbeiter. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir haben nur eine Möglichkeit. In den nächsten 5 Jahren gehen unglaublich viele Mitarbeiter bei uns aus dem Handwerk in den Ruhestand. Das wird auch einige unserer Altgesellen bei uns im eigenen Betrieb betreffen. Hier ist aktuell natürlich unser größtes Kapital mit ihrem Fachwissen sind. Und wir müssen jetzt irgendwo schauen, dass wir das Fachwissen unserer Altgesellen möglichst effizient an den Nachwuchs weitergeben. Aber wir müssen auch schauen, dass wir unseren Betrieb für die Zukunft jetzt wirklich so aufstellen, dass wir genügend Personal haben, dass wir gute Fachkräfte heranziehen. Und wir gehen da dieses Mal auch ganz andere Wege. Also wir haben uns jetzt ein Konzept überlegt, wo wir, ja, wie wir jetzt mit unseren Auszubildenden in den nächsten Wochen umgehen möchten. Also wir werden die auch im mit dem Ausbildungsstart nicht direkt auf die Baustelle schicken, sondern ich werde mir wirklich die ersten 2 Wochen Zeit nehmen, mit denen hier bei uns im Betriebsgelände bleiben, neben den ganzen nötigen Unterweisungen und Einweisungen, erstmal Werkstoffkunde, Werkzeugkunde durchführen und ganz viele kleinere Übungsaufgaben, auch mal kleinere Modelle machen, sodass, wenn die Mitarbeiter oder die Auszubildenden das erste Mal mit einem Fachgesellen auf die Baustelle fahren, halt gleich einen ganz anderen Start haben. Ja, also jeder kennt es am Anfang, wenn man irgendwie den Auszubildenden und sagt, geh uns mal eine Zinkschere holen oder so, der hat ja überhaupt keine Ahnung, was er jetzt da aus dem Auto holen muss. Und da möchte man einfach von Anfang an schon eine ganz andere Perspektive schaffen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Außerdem habe ich mit einigen jungen Kollegen aus ganz Deutschland sind wir gerade dabei, einen Verein zu gründen. Also unsere guten Freunde, die Hemmersbach-Brüder aus Köln mit dabei oder Eugen Penner aus Bielefeld, Tim Durach, der Jonas Demgen, André Bauer. Und wir gründen jetzt gerade einen Verein, wo wir uns wirklich speziell auf die Ausbildung fokussieren, wo wir halt auch wirklich auf den sozialen Medien sehr viel dafür tun möchten, dass wir mehr Auszubildende ins Handwerk bekommen. Azubi-Tausch ist da auch ein Stichwort. Also wir möchten unsere Auszubildenden untereinander immer mal tauschen und dann auch wirklich durch Deutschland schicken, dass wir auch andere, also dass unsere Auszubildenden andere Arbeitsweisen und Betriebe kennenlernen und möchten natürlich halt schon schauen, dass unser Handwerk einfach auch cool dargestellt wird und dass das genauso, wie es aktuell läuft von den Ausbildungszahlen, in den nächsten Jahren auch weiterläuft, vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird.
Ich habe da zwei wichtige Fragen, weil die mich auch persönlich interessieren. Wo gehen denn von Nordrhein die Auszubildenden auf die Schule? Was haben denn die da so für Fahrzeiten oder Fahrtwege? Wo werden die ausgebildet?
Also wir haben verschiedene Anlaufstellen. Hier bei uns ist es so, dass wir unsere Auszubildenden, also Geldern, das ist jetzt quasi, also die Innung, also beziehungsweise der Bereich Kleve. Also es ist mit der Bahn relativ schwierig zu erreichen. Es ist etwa 1 Stunde Bahnfahrt. Und gerade wenn man am Anfang denkt, die schwere Werkzeugkiste und dann muss man noch zweimal umsteigen oder mindestens zweimal umsteigen, ist das schon eine Herausforderung, wenn man ohne Auto oder ohne Führerschein dann irgendwo dort zur ÜBL kommen muss. Aber auch da muss ich sagen, toi, 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 also bis dato klappt es mit allen Auszubildenden echt gut.
Der Grund, warum ich nachfrage, ist, weil wir das Thema auch diskutieren. Abbrecherquote, ja. Also erstmal würde mich interessieren, wie sieht es denn abbrechermäßig bei euch aus? Also bei uns in Baden-Württemberg ist die tatsächlich relativ hoch, also so gefühlt würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind uns so ein bisschen unsicher, was genau die Ursache sein könnte. Also erstmal, wie hoch ist die Abbrecherquote bei euch? Also so ungefähr. Und glaubst du, dass die Fahrt ins Lehrlingsheim oder die Fahrt zur Ausbildungsstätte sein könnte, dass Lehrlinge deswegen abbrechen, dass sie sagen, deswegen wollen sie die Ausbildung nicht machen, weil sie einfach zu lange unterwegs sind.
Nee, also ich glaube, die Fahrzeit jetzt zum überbetrieblichen Lehrgang ist bei uns nicht ausschlaggebend, aber wir haben auch eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Also auch bei uns in der Innung beziehungsweise im Landesverband.
Habt ihr das schon hinterfragt?
Ja, also für mich selber natürlich auch. Also wir haben auch gelegentlich, also zum Glück nicht oft und nicht häufig, aber wir hatten auch schon Leute, die ihre Ausbildung dann abgebrochen haben. Ich glaube, das ist aktuell ein großes Problem der Generation, dadurch, dass wir, also das beste Beispiel ist, morgens früh ist Arbeitsbeginn um 7 Uhr. Um 6:30 sitzen meine Altgesellen unten im Aufenthaltsraum, unterhalten sich noch nett, besprechen schon mal ein paar Sachen der Baustelle und trinken ihren ersten Kaffee. Um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. Ich bin froh, wenn um 6:45 alle Auszubildenden da sind. Das ist leider inzwischen so ein bisschen gang und gäbe und Pünktlichkeit, ist da schon was sehr Besonderes. Ich möchte da keinem jetzt irgendwie zu nahe treten oder, aber es ist einfach eine andere Generation. Es ist einfach was, da darf man sich vielleicht auch als Ausbilder oder als Betriebsinhaber dann nicht immer so drüber aufregen. Da muss man natürlich auch schon, ich sag mal, vielleicht auch mal etwas legerer mit umgehen. Die Prioritäten und die Herangehensweisen der jungen Leute haben sich sehr geändert. Also das stellt selbst ich schon fest. Ich sag mal, zu meiner Generation hin. Und da müssen wir einfach versuchen, auf die jüngeren Generationen einzugehen, das zu verstehen, also auch die Herangehensweise dieser Generation zu verstehen und vielleicht da auch gerade unsere Altgesellen etwas mehr hin zu schulen, dass die da vielleicht auch mal, ja, auf gut Deutsch 5 Grade sein lassen. Also ich habe da vollstes Verständnis für meine Altgesellen, stehe da auch total hinter denen. Und ja, also früher war es halt so, dann hat man dann auch mal gebrüllt oder dann hat man auch irgendwo mal ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Das kann man sich heute nicht mehr erlauben.
Das
Also das
sind die weg,
funktioniert heute nicht mehr.
das sind die weg, ne? Also ich habe ja auch so eher die Theorie, ich bin gleich mal gespannt, was Michael dazu sagt. Ich habe ja eher die Theorie, wenn junge Menschen abbrechen, dann ist es entweder Arbeitszeit oder es ist ihnen zu heiß, zu kalt, zu anstrengend oder halt, es gibt halt eine Eskalation zwischen Chef und Auszubildenden und dann werfen die halt hin. Michael, komm, hau mal deine Meinung raus.
Wie alt bist du, Felix? Darf man ja durchaus fragen.
Ich bin 36.
36, okay. Wie, was haben deine Altgesellen damals über dich gesagt, als du angefangen hast? Haben die gesagt, das ist die geilste Jugend, die wir jemals hatten?
Ich darf das jetzt nicht laut sagen,
Haha.
aber ich war vielleicht nicht auch jeden Morgen so pünktlich da.
Ja,
Also
und
mein
kannst du
Vater hat
dich.
mich da schon immer sehr gedrillt und ich habe natürlich meine Eltern gehabt, die halt immer sehr hinterher waren. Es hat vielleicht nicht jeder so ein Elternhaus zu Hause, die sich dann auch immer noch so mit drum kümmern, als gerade wenn die Auszubildenden vielleicht schon ein bisschen älter sind und auch eine eigene Wohnung haben. Aber ja, also.
Also ich kann mich noch tatsächlich an Zeiten erinnern, als ich nicht aufstehen wollte, wo mir meine Mutter einen Eimer Wasser ins Bett gekippt hat und hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann hole ich deinen Vater. Ja, und der Eimer hat mich nicht geschockt, aber dass dann mein Vater gleich kommt. Und so habe ich es bei meinem Sohn auch gemacht. Sonst wäre er auch das ein oder andere Mal nicht aufgestanden, wenn es abends spät war. Also diese Eskalationsstufe, die gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt es im Prinzip, jetzt, das ist kein Geheimnis. Keine Generation hat sich selbst erzogen. Die sind so erzogen worden. Das ist so. Und die können sich das erlauben. Also wir reden in 10 Jahren, reden wir darüber, dass uns 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Wenn wir jetzt jammern, dann ist das nur der Anfang. Wir werden es komplett umstellen müssen. Komplett umstellen. Du musst Menschen, ja, denen musst du eine Perspektive bieten, die musst du begeistern, ja, die musst du fesseln können, dass die bei dir in den Reisebus deines Unternehmens einsteigen und eine gewisse Zeit mitfahren. Die werden nicht bis zum Ende ihrer Tage mitfahren, so wie wir das von unseren Altgesellen kennen, ja, sondern die werden irgendwann aussteigen und steigen neue ein und so weiter. Und so wird das abgehen. Und Jan Voges, ja, liebe Grüße an der Stelle, hat eine super Idee und hat auch vorgestellt beim Hauptvorstand, und zwar ein netten Recruiting, ein Onboarding
Onboarding,
für
ja.
Auszubildende, so wie ihr das jetzt auch vorhabt, dass man die erstmal nicht ins kalte Wasser schmeißt, so am ersten Tag, du gehst jetzt da mit. Ich weiß noch, mein erster Tag, ja, als ich in die Firma reinkomme. Ich bin da reingelaufen als 15-jähriger Pimpf, da standen lauter Bäre, ja, und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und am Ende wollte mich keiner mitnehmen. Ja, und wenn es dumm gelaufen wäre, dann hätte ich gerade in der Werkstatt die ganze Zeit gestanden und dann habe ich irgendwo mich dabei gesetzt. Keiner hat sich um mich gekümmert. Das kannst du heute nicht mehr machen. Die sind direkt weg, wie du sagst, Karl-Heinz. Das heißt also, wir müssen die langsam, aber sicher ans Arbeitsleben gewöhnen. Das ist ein neuer Abschnitt. Das ist einfach so. Und da dürfen wir auch nicht immer wieder vorbringen, wie wir das damals gemacht haben. Wir waren ja die Geilsten. Ja, das haben aber die vor uns auch schon gesagt. Wir waren die Geilsten. Ja. Und früher war ja sowieso immer alles besser. Also, wenn du als junger Mensch zwei Dinge hörst, zum einen, die Welt geht unter, Klimawandel, alles verbrennt, und das zweite, du kannst schaffen, wie du willst, kriegst eh keine Rente.
Ja, ist
Ja,
ganz schlimm, ganz schlimm.
also, das ist ja das, was die momentan hören, die jungen
Ja,
Leute.
aber das trifft
Also,
das.
und dann kommen die in einen Betrieb, ja, wo alles so irgendwie antiquiert und altmodisch scheint, und dann müssen die auf einmal volles Rohr arbeiten und keiner hat Verständnis für die und die müssen sich erstmal akklimatisieren. Also wir müssen da einen Gang rausnehmen, ja. Also ich bin da völlig bei dir, Felix, und auch bei Jan. Wir müssen da ein seichtes Onboarding machen. Wir müssen die psychologisch, müssen wir die so langsam, aber sicher einordnen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du einen Lehrvertrag machst, ja, und rüstest den aus und der kriegt Werkzeug, Klamotte und die Schulsache und dann nach der Probezeit oder während der Probezeit ist er weg. Ja, das kostet ja unnötig Zeit und Geld.
Also ich denke, Onboarding ist das Zauberwort. Also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war, glaube auch 15, 16 das erste Mal auf dem Dach Und der erste Tag war gleich so ein Holzbalkengerüst, ja, wie man es früher noch kannte. Und es hat gewackelt wie Hölle. Und ich bin wirklich schwindelfrei und habe keine Angst, ja. Aber da habe ich auch gedacht, ob das der richtige Beruf für mich ist, ja, wenn man auf so einem wackeligen Gerüst rumlaufen muss. Oder, weiß nicht, kennt ihr noch diese Hängeböcke, um Dachrinnen zu reparieren? Die aus, nicht die aus Alu, die es dann später mal gab, sondern die aus Stahl, ja, wo du die mit dem Seil hochgezogen hast und hast dann unter Lebensgefahr die eingehängt, damit die irgendwie so ein Hängegerüst. Ist ja abartig, oder? Ist ja
Ja,
wirklich abartig.
jetzt muss man dazu sagen, ihr beide, ihr stammt ja aus ja
Ja.
gewachsenen Unternehmensstrukturen. Bei mir war das ja anders. Ich komme ja nicht aus dem Dachdeckerbetrieb, aber ich hatte ja vorher schon eine Ausbildung als Autoschlosser begonnen und nach einem Jahr gemerkt, das ist nichts für mich. Habe ich aufgehört. Ja, und dann habe ich damals bei uns das Dach gemacht worden, habe ich gesehen, das ist ein cooler Beruf und dann habe ich Dachdecker gelernt. So, und ich habe mehr wie einmal davor gestanden, wollte aufhören. Also A, hätten das meine Eltern nie mitgemacht. Ja, ich hatte ja einmal aufgehört. Das zweite Mal, ja, hätten die nie zugelassen. Das war ein
Ja,
Unding. Also ich musste da durch, ihr musstet auch durch. Also
das
wenn wir
stimmt.
die Wahl gehabt hätten, so wie die jungen Leute heute, weiß ich nicht, was da passiert wäre. Keine
Jo.
Ahnung.
Schwierig. Lass uns mal wieder zum Thema zurückkommen. Vor allem mit Blick auf die Uhr, möchte ich auch, dass es nicht zu sehr ausufert. Ja, wir versuchen ja eigentlich immer kürzere Podcasts zu machen, gelingt uns
Ab
nie.
sowieso nicht.
Hat noch nie funktioniert. Aber eins weiß ich jetzt zumindest mal, Michael. Jetzt weiß ich, warum du immer so zusammenzuckst, wenn ich dir ein kaltes Wasser reiche. Ja? Dein Vater dich so geweckt hat. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, mein Vater war aber genauso gnadenlos. Der hat einfach das Licht angemacht, hat gesagt, raus mit dir. Ja, also da gab es keine, mir geht's nicht gut. Ich bin krank. Ich habe keine Lust. Das war gar kein Thema. Ja, es war nie, stand nie zur Debatte. Felix, 100 Jahre Dachdecker feiern wir dieses Jahr im Zentralverband. Wir hatten ein tolles Fest in Dresden und da habe ich das erste Mal einen Film gesehen, der mir gut gefallen hat. Und da warst du oder eure Firma Hauptakteur. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Also wir sind vom Zentralverband bzw. vom Philipp Witte da gefragt worden. Wir haben natürlich auch ein bisschen die Nähe nach Köln, das ist jetzt nicht so weit weg. Und durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten haben die mich natürlich des Öfteren dort schon wahrgenommen. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Also auch,
Ja.
dass meine Familie da so im Fokus war. Das war halt auch für meinen Vater, fand ich. Da habe ich mich richtig gefreut, weil es auch irgendwo so ein gewisser Dank auch von meiner Seite aus war, weil er natürlich das alles aufgebaut hat. Es war schon ein Gänsehautgefühl, als das dann in Dresden das erste Mal gelaufen ist. Also.
Vor allem gleich vor so vielen Kollegen, ja. Man muss ja wissen, bei so einem Dachdeckertag, da sitzen, glaube ich, roundabout 500 Menschen zusammen, die alle aus dem Ehrenamt sind, ja. Und dann so einen Film da zu zeigen, also ich fand ihn super, ja. Also wir werden ihn auch verlinken, dann könnt ihr euch den, wenn ihr zuschaut oder zuhört, euch den auch mal anschauen. Es lohnt sich wirklich, weil ich finde, er zeigt Handwerk, wie es sein sollte, oder Michael?
Ja, war total sympathisch, habe mich auch total gefreut.
Gerade diese Generationsgeschichte auch, ne?
Ja, war cool. Muss man ehrlich sagen, das hast du dir auch verdient. Du bringst dich ja auch ein und ihr habt ja auch was zu zeigen. Also war alles gut, war genau richtig. Also war sehr schön, war wirklich sehr schön.
Gut, dann erzähl mal noch so langsam mit Blick auf das Ende. Wir fragen ja immer unsere Podcast-Interviewpartner Felix, was habt ihr noch vor? Wo geht die Reise hin? Was habt ihr so
Skalierung,
vor?
100 Mann mindestens,
100
oder?
Mal. Ja.
Ja.
Also Felix, nur zur Info, ja, wir waren ja vor kurzem beim Hanebutt. Uns kann Skalierung nicht mehr schockieren. Ja. Michael und ich sind abgebrüht, was das Thema Schockierung
Du warst ja
angeht.
auch dabei, Felix.
War ja auch dabei.
Ja, also
Ja.
genau, das Event von der PV-Akademie. Es war schon klasse
Mhm.
da bei Hanebutt, also es war schon echt beeindruckend. Ja, also auch für mich, mein Ziel ist natürlich jetzt weiter meinen Betrieb zu strukturieren. Also ich muss auch sagen, dass ich sag mal, ich und mein Führungsteam hier und noch meine rechte Hand jetzt in den letzten Jahren schon eine starke Belastung hatten, weil wir natürlich schon immer sehr, sehr viel gearbeitet haben. Ich möchte natürlich jetzt auch schauen, dass wir da auch für uns privat so ein bisschen die Work-Life-Balance mehr in den Fokus rücken können und möchte halt auch ein bisschen, ich sag mal, den Stressfaktor reduzieren. Aber Ziel ist es natürlich schon, wir möchten unsere Prozesse weiter optimieren, wir möchten weiter wachsen, immer mit Bezug auf meine Kollegen hier im Umkreis. Dadurch, dass ich so viel ehrenamtlich mache, natürlich jetzt keinen anderen Dachdecker hier in Anführungszeichen schaden. Solange die Anfragen noch so da sind und ich von anderen Dachdeckerbetrieben empfohlen werde, für die Sanierungen, das ist natürlich für alle Seiten immer noch eine gute Win-Win-Situation. Wie gesagt, die Ausbildung ist jetzt ein ganz, ganz großer Fokus für uns für die nächsten Jahre. Also wir möchten halt schon schauen, dass wir dieses, ich sag mal, dieses Konstrukt Ausbildung bei uns im Betrieb noch viel, viel mehr fokussieren, weiter voranbringen und vielleicht im nächsten Jahr dann nochmal mehr Auszubildende bei uns aufnehmen, sodass wir da zukünftig dann über alle 3 Jahre auch wirklich immer sehr, sehr viele Auszubildende ausbilden können, wieder noch später vielleicht anderen Betrieben mit ja, zur Verfügung stellen können. Und natürlich mit unseren Sensoren, mit unserer BIC, da möchte man natürlich auch schauen, dass wir da jetzt gerade Fokus auf das letzte Quartal und das erste Quartal im nächsten Jahr dann auch mehr Dächer ausstatten mit den Sensoren, dass wir einfach noch mehr Daten sammeln und dass wir noch mehr über, ich sag mal, die Strukturen bei uns in den Dächern hier erfahren.
Ja, cool. Ja, cool. Also wachsen, gesund wachsen, Strukturen aufbauen und dich ums Unternehmen kümmern, am Unternehmen arbeiten und vor allen Dingen ausbilden, 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 ausbilden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wir haben auch einen normalen biologischen Zersetzungsverfallprozess, den können wir nicht aufhalten. Da habe ich auch so ein bisschen Angst davor, die Altgesellen, wenn die irgendwann mal in den wohlverdienten Ruhestand gehen, dann brauchen wir Ersatz, ja, dann brauchen wir andere Leute, die das so ein bisschen kompensieren. Das wird eine herausfordernde Zeit, aber wir kriegen es hin. Wir werden gebraucht. Das ist das Schöne dabei. Ja, das ist, wir werden gebraucht.
Ich habe ja, was mir vor 2 oder 3 Tagen habe ich, oder ist schon eine Woche her, habe ich einen Post gesehen. Da ging es um einen Sanitärinstallation Heizungsbetrieb in München. Der macht keine Angebote in Form von Stundensätzen mehr. Den kannst du jetzt ersteigern. Ja, das ist, der hat einfach so viel zu tun auf Monate, dass er sagt, wenn du ein Problem hast und du brauchst mich übermorgen, dann kannst du mir sagen, was es dir wert ist. Dann komme ich ja. Das ist schon krass.
Das
Das
ist
ist
doch
schon.
irgendwie, ich weiß nicht,
Das ist
ja.
schon krass. Also das heißt, du gibst ein Angebot ab für eine Dachsanierung, da steht aber kein Preis drunter oder zumindest steht da ein Richtpreis drunter und dann kriegt halt der Kunde, der bereit ist, diesen Preis oder mehr zu zahlen, kann dich dann ersteigern,
Wir
ja.
müssen uns über eins im Klaren sein, ja. Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Wir sind ja auch selbst im Prinzip,
Kunden.
ja, wir sind ja auch selbst Leistungsempfänger. Ja, das heißt also, wir haben ja selbst auch Aufträge zu vergeben in irgendwelchen Bereichen. Und wenn wir so miteinander umgehen, also du solltest deinem Kunde schon, sagen wir mal, einen Rahmen geben, wo er weiß, wie hoch die Investition ist und was er dafür zu erwarten hat. Ja, also sonst wird das schwierig mit der Planung, mit der
Ist
Zusammenarbeit.
denn das BAFA förderfähig, wenn einer das Doppelte von dem verlangt, was normal ist?
Da musst du immer die Anträge volles Rohr ausreizen und du musst dir aber vorher einen Auftrag haben mit Aufschieben der auflösenden Bedingung.
Ja, was sagt dann nicht irgendwann mal die BAFA? Also das ist jetzt nicht mehr rechtens, sondern das ist einfach nur noch Betrug, da guckt keiner drauf, oder?
Am Ende wird ja das, was abgerechnet wird, wird ja
Ja.
gefördert.
Aber
Ja.
es hat ja auch
Also
eine.
du kannst nicht aufstocken, ja, wenn du 30.000 Euro beantragst und es kostet nachher 60 und dann hast du Pech.
Aber es ist ja auch eine moralische Verpflichtung. Also ich finde, man kann der Kunde nicht. Wobei, wie heißt der Spruch? Man muss Kunden nur so schnell über den Tisch ziehen, damit sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden. Finde ich auch ganz lustig, den Spruch. Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nachmachen. Felix, letzte Frage an dich. Was für Wünsche und Ideen hast du noch fürs Dachdeckerhandwerk? Wo geht die Reise für uns als Verband hin?
Für mich ist es sehr wichtig, dass wir weiterhin kollegial zusammenarbeiten. Also, dass wir auch wirklich schauen, wir sind Teil der Energiewende. Das heißt, aktuell gibt es einfach dieses Überangebot an Aufträgen und da müssen wir halt einfach auch wirklich kollegial untereinander arbeiten, uns unterstützen. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass wir an der Innungsstruktur festhalten. Und umso wichtiger finde ich es, dass die Kollegen, die vielleicht aktuell noch kein Innungsmitglied sind, jetzt vielleicht diesen Podcast mal als Grundlage nehmen, Innungsmitglied zu werden und ich sage mal, unsere Zukunft damit zu sichern.
Und an die, die das jetzt vielleicht hören, wenn ihr wissen wollt, welche Vorteile eine Innungsmitgliedschaft hat, wir haben jetzt vor kurzem gerade eine neue Broschüre rausgebracht, die alles aufzählt. Ich weiß, andere Verbände machen das auch. Erkundigt euch doch mal bei eurer Innung. Sie sollen euch mal Informationen darüber geben, was alles zu so einer Mitgliedschaft dazugehört. Und ihr werdet feststellen, es lohnt sich wirklich. Ja, also ich mache das jetzt über 40 Jahre im Ehrenamt. Ich habe keinen einzigen Tag bereut und ich kann wirklich nur jeden motivieren, das auch zu machen. Nee, ich glaube, da
Ja,
sind wir drei uns
vor
einig.
allen Dingen, ja, man muss ja gar nicht so weit gehen. Wenn irgendjemand eine Frage hat, ich denke mal, da rede ich für uns drei, dann kann er sich auch bei uns melden. Also
Ja.
wir können da auch gerne mal ein Gespräch führen. Habe ich schon öfters gemacht, wurde schon angerufen oder habe schon Kollegen angerufen und haben mir das mal durchgesprochen. Viele wussten gar nicht, was die Berufsorganisation so alles zu bieten hat. Und das ist aber auch ein Nachteil
Ja.
von uns. Auch hier brauchen wir ein bisschen besseres Marketing, um die Kollegen davon im Prinzip auch ja, zu überzeugen oder auch zu informieren, was ihnen da fehlt, wenn sie nicht dabei sind.
Aber wir haben ja auch ein paar gute Ideen und wir wollen ja bis Ende des Jahres im Zentralverband ist ja auch das Gremium neu aufgestellt. Da haben wir ein paar coole Ideen und auch Leute, die da bis zum Jahresende, denke ich, auch ein paar neue Vorschläge machen können. Das klappt, glaube ich, schon ganz gut, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, aber wie gesagt, es können noch mehr werden als Innungsmitglieder und wie gesagt, ich habe es auch nie bereut. Habe auch viel gelernt in der Zeit, auch gerade im Ehrenamt. Mensch, Felix, war toll, dass du bei uns warst. Hat uns riesig gefreut, vor allem Michael. Ich finde es, bin so happy, wenn ich sehe, dass es nach uns auch weitergeht, ja.
War mir
Wir
leider.
beide müssen nicht die Welt retten. Es gibt auch noch Leute nach uns, die das machen wollen.
Ja, vor allen Dingen jetzt schon so
Ja.
engagiert sind. Das macht mir auch Mut. Und ja, deshalb nochmal, Felix, auch vielen Dank auch für dein Engagement. Das, was du für die Branche tust, das ist schon aller Ehren wert. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Nochmal Chapeau und Hut ab und weiterhin genauso wie jetzt Attacke, Vollgas.
Felix, du hast als unser Gast das Schlusswort.
Genau.
Vielen Dank. Das Gleiche gilt natürlich auch zurück an euch beide. Also danke, dass ihr schon so viel für unser Dachdeckerhandwerk getan habt. Und danke, dass ihr es weiter tun werdet.
Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, das war's. Wie immer wünsche ich euch, bleibt glücklich, gesund und erfolgreich. Macht's gut zusammen. Tschüss.
Und ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut. Ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.